Guten Morgen. Hier kommt das Wort am Sonntag. Unser Gottesdienst per Audio. Wir begrüßen alle. Wir begrüßen die Gemeindemitglieder. Wir begrüßen Freunde. Wir begrüßen Menschen, die einfach über unsere Homepage diese Botschaft auch hören. Und wir freuen uns, wenn diese Botschaft in die Herzen der Menschen fällt. Danke, Herr, dass du uns beauftragt hast. Danke, dass du uns diese Möglichkeit gegeben hast. Und danke, dass wir auch in dieser schweren Zeit Gottesdienst feiern können, dürfen und auch tun. Danke, Herr. Du gibst das Wollen und das Vollbringen, heißt es im 2. Petrus. Nein, ja. Heißt ein ganz wichtiger Vers. Wenn wir wollen, dann hilft uns Gott dabei, dass wir es auch vollbringen können. Wir, habe ich gesagt, wir sind Pastor Peter Kaiser und seine Frau Cornelia Kaiser. Und wir freuen uns, dass ihr heute eure Ohren spitzt und bei uns seid. Und vor allen Dingen, dass ihr bei Jesus seid und Gott kennenlernt durch ihn. Wir beschäftigen uns heute mit Festmahl, mit Essen, mit Tischsitten, mit allem Möglichen, was um Gastmahl zu tun hat. Gemeinschaft, ja, könnte man auch sagen. Und wenn wenn wir das Wort nehmen bei Lukas 14 und wenn ich den ersten Vers gleich vorlese, dann wisst ihr, wo wir uns aufhalten. An einem Sabbat war Jesus zum Essen im Haus eines führenden Pharisäers. Also, er war bei den Pharisäern und Schriftgelehrten wohl eingeladen und da waren viele Menschen zusammengekommen. Ich glaube auch, weil sie neugierig waren auf Jesus. Und das ist auch etwas, was wir ja auch jetzt zusammenfassen können und was wir da hören. Die vielen verschiedenen Charaktere, die dort zusammenkommen, werden wir jetzt beleuchten. Und die Conny wird uns erstmal einige Verse aus Lukas 14 vorlesen, und zwar ab Vers 12.
Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Dann wandte sich Jesus zu dem, der ihn eingeladen hatte, und sagte, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht nur deine Freunde, deine Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden.
Aha. Das ist der letzte Satz ist für mich eine Segnung, wenn ich das so sehe. Die Bibel nennt es auch Seligpreisung. Und wir haben hier einmal, dass die Armen und dass Menschen, die nicht so unbedingt mit Reichtum gesegnet sind, auch bevorzugt werden. Das ist die Barmherzigkeit, die von Jesus durch die ganze Bibel immer wieder zutage tritt. Jesus ist immer wieder zu den Menschen gegangen, die nicht so von der Sonne getroffen sind, sage ich mal, wenn es um finanzielle und heilsgeschichtliche Segnungen geht. Jetzt ist einer unter den Gästen, und das muss ein Mensch sein, der wirklich Jesus kennt und der sich auf das Reich Gottes freut. Und jetzt lesen wir genau den nächsten Vers vor, das ist der Vers 15. Und jetzt lesen wir genau, was dieser Mensch darauf antwortet.
Auf diese Worte Jesu hin rief einer der Gäste ihm zu. Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf.
Ja, das ist eine Segnung und eine Seligpreisung, die wir auch schon im Alten Testament finden. Und hier ist ein Mitgast, der also wirklich auch innerlich schon mit Jesus verbunden sein muss, denn sonst würde er diese Segnung nicht aussprechen. Diese Segnung war ein alttestamentarischer. Die kannten alle. Das war durchaus üblich zu der Zeit, dass man diese Segnungen aussprach. Und vielleicht waren ja auch bei den Pharisäern, die dort eben auch eingeladen waren, einige, die schon heimlich Jünger von Jesus sogar waren. Könnte man unterstellen, will ich jetzt aber nicht weiter ausweizen. Diese Segnungen wurden von vielen Leuten ausgesprochen, hatte ich schon gesagt, und nicht nur von Jesus. Und das bedeutet also, wenn diese Seligpreisungen oder Segnungen ausgesprochen wurden, wer das als Fazit zum Beispiel unter Gottes Gnade und Segen steht, wer, oder mit gutem Grund kann man den loben, der das und das tut. Also genau das, wer die Armen und die Bedürftigen aufnimmt und nicht nur die Reichen zu seinem Festmahl einlegt, der steht schon unter der Gnade Gottes, der ist schon gesegnet. Die ganze Kraft, dieser Schwerpunkt, der in dieser Aussage liegt, ist also im Reich Gottes am Mahl teilnehmen. Und da wissen wir, die wir schon die Bibel besser kennen, was damit gemeint ist. Denn das ist in Gottes Reich eingehen und das ist das Festmahl, was wir dann haben, wenn wir ewiges Leben haben und mit Gott verbunden sind. Jesus greift jetzt diese Aussage von diesem Mann auf und er antwortet nämlich, wenn wir die nächsten Verse lesen, auf diese Worte hin, rief einer der Gäste zu ihm, ja, und Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Also Jesus wird sozusagen durch diese Aussage dieses Mannes, durch diese Seligpreisung dieses Mannes angespornt und er antwortet mit einem Gleichnis. Und dieses Gleichnis liest uns die Conny jetzt vor. Es steht in Lukas 14 und zwar ab Vers 16 folgende.
Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt. Aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen.
Ja. Das liest man so einfach und denkt eine nette Geschichte. Aber ich werde dazu jetzt etwas Hintergründiges euch berichten. Das große Festessen, was dort, das Gleichnis vom großen Festessen, was wir gerade gehört haben, das ist ja genau die Situation, die jetzt dort vor Ort stattfindet, im Hause des Obersten der Pharisäer, wie wir in Vers 1 schon gelesen hatten. Ich hatte das vorhin gelesen. Und wenn wir diese Pharisäer, die jetzt dort versammelt waren, wenn die kannten ja das Alte Testament. Ja? Und wenn wir jetzt da von dem großen Festessen, da müssen sie ja die Ohren gespitzt haben, weil sie genau wussten, aha, das kann ja, die waren ja Schriftgelehrte, überleg mal, die kannten das Alte Testament. Und die haben genau Jesaja 25 im Kopf gehabt und die Conny wird uns jetzt Vers 6 und noch
8 und 9.
6, 8 und 9 lesen. Das kannten die Pharisäer. Und hört mal, was dort steht.
Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird den Tod verschlingen auf ewig, und Gott der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil.
Ja, da ist ja das endzeitliche Freudenmahl schon drin. Das ist ja das, was vorschattend heißt es ja meist, das Wort benutze ich gerne. Das war so eine Vorschattung im Alten Testament auf Jesus und auf die Botschaft und auf, als Jesus der Weg zum Vater ist, wenn wir Johannes 14 dort nehmen. Und wenn wir jetzt hier dieses Gleichnis sehen, der Einladende zu diesem Festessen im Gleichnis, da heißt es, der Mensch oder der Mann, von dem Jesus erzählt, ist hier das Bild von Gott. Ja. Und Gott lädt ein zu dem Gastmahl oder zu dem Festmahl. Und das ist ein Bild für das, auch wiederum für das endzeitliche Freudenmahl. Mhm. Und wenn wir jetzt noch einmal die Verse nacheinander sehen, und er sandte seinen Diener aus zur Stunde des Mahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn ist alles bereit. Hier müssen wir feststellen, dass die Menschen ja schon eingeladen waren. Die Einladung hatte man ja, wir müssen jetzt in die Zeit des Orients zurückgehen. Da waren ja besondere Regeln, wenn eingeladen wurde. Und nochmal, wir befinden uns mit dem Gleichnis in vornehmer Gesellschaft. Also waren die Menschen längst eingeladen. Und jetzt kommt jemand und sagt, der Diener kommt, denn es ist alles bereit. Das heißt also auch, die Vorbereitungen sind abgeschlossen und jetzt zur Stunde ist es Zeit für das Mahl. Nochmal, die waren schon längst eingeladen. Und dieser Diener, der jetzt also als Vertrauensperson losgeht, der bestätigt jetzt nochmal die Einladung und sagt, jetzt ist es soweit und geht los. Und das ist eben nur bei begüterten Leuten damals möglich gewesen. Wenn wir diese Worte noch einmal nehmen, dann ist auch die geistliche Wahrheit da drin, kommt, denn ist alles bereit. Das ist doch genau, was wir heute sagen in der Abendmahlagenda. Da finden wir die Worte doch auch wieder. Kommt und seht, es ist alles bereit. Und Psalm 23, Vers 5 heißt es doch auch, da heißt es, du bereitest mir einen Tisch. Jesus, das Bild ist immer schon im Alten und Neuen Testament ist mit Mahl verbunden und deshalb ist ja auch dieses endzeitliche Freudenmahl unser Ziel. Das ist der Sieg, den wir haben am Ende, die Erfüllung und da leben wir hin. Gell? Darauf leben wir hin. Ich jedenfalls und du auch. Ja. Und ich kann nur viele dazu einladen. Und jetzt aber will ich dem Gleichnis ja nicht vorgreifen. Darum geht es ja in diesem Gleichnis. Aber jetzt heißt es aber. Und wenn was mit aber geht, ist es immer nicht so ganz das. Deshalb beginne ich selten Sätze mit aber, weil ich dann widerspreche. Also hier ist etwas anders. Die alle hatten einer nach dem anderen eine Entschuldigung. Kann man sich eigentlich noch entschuldigen, wenn man schon die Einladung angenommen hat? Sie hätten sich ja gleich entschuldigen müssen. Oh, ich habe die Einladung, aber da kann ich nicht. Und jetzt gehen wir mal diese Entschuldigungsgründe durch. Der eine hat einen Acker gekauft und den muss er sich ansehen. Das ist doch nur wirklich fadenscheinig, gell? Wenn man ihn schnell gekauft hat, geht doch gar nicht. Denn das weiß man doch vorher, dass er diesen Acker wirklich geprüft hat und dass die Abwicklung für den Ackerkauf ja nun Zeit in Anspruch nehmen. Und da ist etwas, was jetzt diese Entschuldigung etwas halbherzig erscheinen lässt. Und die Formulierung, ich bitte dich, betrachte mich als entschuldigt, heißt es. Und wenn wir dort sehen, dass wenn wir den Satz auf Gott beziehen, heißt es, dass ja Gott gerade die Erlösten als gerecht betrachtet, indem er ihre Sünden nicht anrechnet. Er ist es doch derjenige, der entschuldigt. Und wenn das Urteil, was er von uns hält, ist doch entscheidend, was er von uns hält, was Gott von uns hält. Und nun will aber der Bittsteller beim Hausherrn, also Gott, sich entschuldigen. Er will als schuldlos betrachtet werden. Was ist eine Entschuldigung anders? Wo er sich gleichzeitig vor der Einladung in das Reich Gottes drückt. Boah, heftig, gell? Das muss man sich mal vorstellen. Der Nächste hat fünf Jochochsen gekauft und ist gerade dabei, sich umzusehen, sie anzusehen, ob sie tauglich sind. Das hätte er aber vorher wissen sollen. Denn wenn die nicht tauglich sind, hätte er sie doch nicht gekauft. Also jetzt die anzuschauen, das ist ja auch nun keine... Wenn er ein gewiefter Geschäftsmann ist, dann hat er das vorher gewusst, ob die tauglich sind. Also hier kommt auch die Fadenscheinigkeit zum Ausdruck. Aber hier kommt noch was anderes zum Ausdruck. Denn er hat 5 Joch, das heißt 10 Ochsen gekauft. Und der Betreffende muss also mindestens, wenn man weiß, wie viel ein Ochse zum Pflügen bearbeiten kann, muss er also mindestens, wenn man nachrechnet, 45 Hektar gehabt haben. Also er war also, wenn man das betrachtet, reich, ja, aber er war Großgrundbesitzer. Also zu den Leuten gehört er auch. Jetzt kommt der Dritte, was hat der?
Er hat gerade geheiratet.
Der hat gerade geheiratet, ja. So, das ist eigentlich ein Grund, der eigentlich einleuchtet, aber denken wir mal an Orient, da ist eine Hochzeit ein langer Prozess, der wird ewig vorbereitet und diese Entschuldigung ist geradezu unhöflich, denn er hätte bei der ersten Einladung wirklich sagen sollen, oh, ich wäre ja so gerne gekommen, es tut mir schrecklich leid, aber ich will heiraten und ich bin gerade mitten in den Vorbereitungen, ich kann die Einladung nicht annehmen. Aber hier die Einladung annehmen, und dann hinterher dann kneifen. Ja, das Ganze hat natürlich auf uns heute auch natürlich Auswirkungen, aber hören wir erstmal die Hinderungsgründe, die sie angeben. Acker, Vieh und Frau. Die Apostel hatten das alles verlassen, um Jesus nachzufolgen. Mhm. Sie waren ihm gefolgt und Jesus hat gesagt, ihr müsst das alles hinter euch lassen. Ist ja gar nicht richtig. Jesus wollte nur ihr Herz testen, ob sie bereit sind, das hinter sich zu lassen. Wie der reiche Jüngling, gib alles den Armen. Das sollte er ja gar nicht tun. Er hat die nur getestet und hat gesagt, okay, wenn ihr dazu bereit seid, dann seid ihr meine Jünger. Und das ist auch die Herzenshaltung, die Jesus hier, deshalb hat er ja diese reichen Leute auch eingeladen. Und wenn wir heute das auch genauso sehen, ist es heute auch unter uns modernen Menschen auch genauso aktuell, dass Hinderungsgründe im Weg stehen, die uns trennen, die Hemmnisse sind. Und wir können auch heute sagen, wir konzentrieren uns auf Dinge, die auch ähnlich vergleichbar wie Ackervieh und Ehepartner sind oder Partner, was auch immer da im Vordergrund steht, was vorgeschoben wird. Und hier zogen sie alle eigenes Gut und Glück vor, um dem Gastgeber sozusagen aus dem Weg zu gehen und das Mahl nur als eine Last anzusehen. Das ist eigentlich eine falsche Betrachtung, die mehr wehtut, wenn wir heute auch die Menschen sehen, die ähnliche Einstellungen haben, die kneifen, wenn es darum geht. Ich spreche mal die schon lange mit Jesus gehen. Wie viel Gnade und wie viel Segen haben wir erlebt? Ich segne euch alle jetzt, die ihr mit Jesus verbunden seid. Das sind die Seligpreisungen, die ich heute ausspreche. Selig sind die, die alles gegeben haben, um mit Jesus verbunden zu sein und mit ihm auf dem Weg zu sein zum Vater. Und am ewigen Festmahl teilnehmen. Ich segne euch, ich segne euch. Was Besseres kann uns doch gar nicht passieren. Aber es geht ja noch weiter. Der Hausherr wird zornig. Er war nicht nur traurig, er war zornig. Schwieriges Thema. Gott ist auch heute zornig. Gott ist zornig, bei den Menschen, die nicht unter seiner Gnade leben, weil sie Dinge tun, die ihm nicht gefallen. Denk mal an das Alte Testament, an den Weg der Israeliten aus Ägypten. Wie oft ist Gott auch mit diesen Menschen, die abgefallen sind, von ihm zornig gewesen, die eben nicht mit ihm verbunden sind. Und wir, die wir verbunden sind, machen vielleicht auch Dinge falsch, aber dann zeigt er uns, hör mal Peter, du bist da falsch abgebogen. Komm doch nochmal zurück. Ja, Herr, danke, vergib mir. Das ist doch der Weg. Das ist der Weg, der für uns besteht, durch die Gnade Gottes, indem er uns wirklich führt und nachsichtig ist. Wir alle sind nicht so wie Jesus. Wir sind auf dem Weg, ähnlich wie Jesus zu werden. Aber das ist ein Prozess, den wir lebenslang einhalten, eingehen müssen. Gott wurde, wenn wir den Hausherrn nehmen, der ja Gott war, dreifach zornig. Er trifft auf eine geschlossene Ablehnungsfront. Alle begannen sich zu entschuldigen. Das ist doch erstmal etwas. Alle. Da ist keiner dabei, der eben sagt, naja, ich komme doch. Und Gott wird vor den Kopf gestoßen, weil sie ja die erste Einladung angenommen hatten. Und es war so, dass Gott sich ja auch viel Mühe gemacht hatte mit dem, was er ihnen vorsetzen wollte. Und das Dritte ist, er muss erleben, dass diese Menschen weltliche Dinge diesem Essen, nämlich seiner Person, vorgezogen haben. Ich wiederhole es nochmal, Acker, Kuh und Frau. Jesus rechnet also ganz klar in dieser Aussage mit dem Zorn Gottes. Und wer nicht mit Gott verbunden ist, lebt unter der Regie des Teufels. Eine harte Aussage, aber sie ist realistisch. Und gegen diesen geht Jesus ja schon immer vor. Wenn wir die Versuchung in der Wüste auch sehen, hat er widerstanden. Und dieser Widersacher, der wird von Gottes Zorn getroffen. Römer 1, Vers 18 folgende, 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Und da ist das Zerrbild in der Welt von dem lieben Gott eigentlich vorhanden, was gar nicht zutrifft. Denn wenn die Menschen Gott nicht kennen, kann er eigentlich kein lieber Gott sein. Lieber Gott wäre das dann, wenn ich Jesus angenommen habe. Ich glaube, so kann man das stehen lassen, obwohl es hart klingt für Menschen, die eben Gott noch nicht kennen. Jetzt aber kommt der Punkt, wo der Hausherr nun sieht, wir haben ein Festmahl gemacht und ja, jetzt steht es auf dem Tisch und keiner ist da. Und was macht er jetzt? Er sagt zu seinem Diener, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahme herbei. Wir haben dieses Klientel eigentlich auch heute auf der Rechnung. Ich selbst bin mit Essen am Samstag, hieß es damals, noch nicht angefangen. Und ich habe auch beobachtet, dass diese Menschen nicht unbedingt gern gesehen waren. Aber Gott hat mich beauftragt, für diese Menschen da zu sein. Und ich habe meinen Dienst ab 2002 diesen Menschen gewidmet. Und wenn wir gerade dieses erste Festessen, was wir gesprochen hatten, was im Haus des Pharisäers ist, wo man eben die goldenen Regeln des Gastgebers beherzigt, dass man diese Menschen auch einladen soll, das ist eigentlich der Hintergrund, die Basis für Essen am Samstag und für unsere Weihnachtseinladung. Conny, stimmt das?
Ja.
So ist es. Und wenn wir noch weitergehen, Qumran-Gemeinschaft. Soll ich euch mal vorlesen, was der Qumran dazu sagt? Die Gemeinschaftsregeln, die der Qumran für Versammlungen, für messianische Versammlungen auferlegt hat, da heißt es, jeder Mann, der an seinem Fleisch geschlagen ist, gelähmt an den Füßen oder Händen, hinkend oder blind oder taub oder stumm, dürft nicht diesen kommen, um inmitten der Gemeinde einen Platz einzunehmen. Wow. Die Fundstelle ist im ersten Qumran auch zu finden. Wir dürfen jetzt aber nicht, das ist hart, gell? Es sind einige harte Dinge, die wir auch heute haben, die immer wieder stattfinden, dass diese Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, nicht unbedingt gern gesehen sind. Und das war damals schon so. Aber Gott will gerade diese Menschen haben. Und jetzt müssen wir wieder auf das Gleichnis kommen. Das Missverständnis, dem dürfen wir nicht aufsitzen, dass er jetzt die Reichen und eingeladen hatte und so die Armen sozusagen ein Notnagel sind, wie man ja sagt. Dass die Armen also nur als Ersatz für die Vornehmen und Reichen und Gesunden hier aufgetaucht sind. Sie waren von vornherein eingeladen, wenn wir ja die goldene Regel in dem ersten Teil, das wir gelesen haben, uns anschauen, da waren sie ja auch Jesus gerade am Herzen. Er sagt, auch die. Es ist hier also wirklich so, dass das Geschick für die Reichen Jesus natürlich auch am Herzen liegt. Er hat sie ja eingeladen, aber sie haben sich, ehrlich gesagt, wie man sagt, gedrückt. Und dann haben sie sich verdrückt. Sie waren einfach nicht da. Und noch etwas, wenn ihr genau gehört habt, sie sollen, oder er, der Diener, sollte in die Gassen der Stadt gehen. Was ist denn damit gemeint? Das Gleichnis ist ja hintergründig, das ist ja nicht einfach nur eine Geschichte vom Essen. Die Stadt ist Jerusalem, aus der damaligen Sicht. Und mit Jerusalem ist natürlich auch gleichzeitig damit gemeint, dass Jerusalem ja Israel repräsentiert. Also es war die Botschaft für die Juden. Nun schickt er den Diener zu den Menschen, die in der Stadt sind, also die Bettler sind. Denn das finden wir in Johannes 9, Vers 1 und in Apostelgeschichte 3, Vers 2. Der sitzt an der Tür und der Gelähmte und auch am Teich von Bethesda sitzt er auch. Das sind alles Bettler gewesen, die gebettelt haben. Das war also damals, waren die Menschen, die eben in der Stadt zu finden waren. Hier beginnt dann der Text wieder mit einem Aber. Das ist, wenn ich aber das so sehe, ist aber hier mal ein positives Aber. Denn es heißt, aber es ist immer noch Platz. Was muss das für ein riesiges Haus sein, in dem dieses Fest stattfindet? Conny lacht. Ist doch so. Und dieses sprengt irdische Maßstäbe. Und das ist ja eben hier das Reich Gottes im Himmel, von dem hier die Rede ist. Und da ist immer noch Platz. Wie schön, dass immer noch Platz ist für jeden. Damit ist aber immer noch nicht Schluss. Der dritte Einladungsbefehl für den Diener, der Herr schickt ihn erneut los. Und wo sollen sie jetzt hingehen? Geht hinaus auf die Landstraßen und zu den Zäunen und nötigt sie hereinzukommen. Und der Diener muss jetzt die Stadt verlassen. Es wird oft hier auch davon geredet, dass jetzt, wenn er an die Hecken und Zäune geht, wie es ja auch heißt, dass da die Bettler und Landstreicher gemeint sind. Das ist aber nur ausgelegt und das würde ich sagen, ist falsch. Es sind auch weiter Gebiete angesprochen und da kann man eher auch die Reisenden und die Fremden, an die kann man auch denken. Und wenn wir diesen Einladungsbogen also weiterspannen, werden die nicht eingeladen waren, im Orient sich heftig dagegen wehren, dass sie, ja, warum soll ich da hin, wieso komme ich zu der Einladung, ich kenne den doch gar nicht und nein, das geht nicht, ich komme nur zur persönlichen Einladung. Also hier ist ein Widerstand zu erwarten von den Menschen, die jetzt angesprochen werden, außerhalb der Stadt, die gar nicht wissen, warum sie eingeladen werden. Und dann heißt es, gibt der Hausherr dem Diener den Auftrag, nötige sie hereinzukommen. Und dies Nötigen, das hat bei uns ja so einen Beigeschmack. Nötigen, da komme ich auch noch, die mittelalterliche lateinische Bibel, die spricht von Nötigen als hineinkommen. Nötige sie hineinzukommen von compostelle entrare. Und das ist etwas, das hat die römische Kirche auch im Mittelalter gemacht, die Zwangsbekehrung. Sie hat also diesen Vers ausgelegt, um die Leute zu zwingen, in das Reich Gottes zu kommen. Und die Christen, die in der Mission waren, wurden mit diesem Vers von Außenstehenden, die aber die Bibel kannten, auch lächerlich gemacht. Ihr kommt ja nur, um mit der Botschaft compelle intrare. Also ihr wollt es nur unter Druck setzen, dass wir in das Reich Gottes finden. Das ist alles dem biblischen Text ferne. Das sei ferne, sagt Paulus immer. Und das kann ich auch sagen. Die Bibel kennt keine Zwangsbekehrung. Die Bibel, wenn sie das Wort nötigen benutzt, dann haben wir das gehört in dem Haus der Lydia. Da überredet sie, die liebevoll doch hineinzukommen und mit ihr zu essen. Das ist das, was die Bibel unter nötigen versteht. Und das ist die ich drücke es mal so aus, das ist die, wie Gott die Fremden nachdrücklich bewirbt, mit Liebe in das Haus Gottes zu kommen. Gell? Das ist doch der Sinn der Sache. Und dann sagt es im Vers 23, damit mein Haus voll werde. Gell? Es ist immer noch Platz und das Haus soll voll werden. Merkt ihr, wohin das zielt? Das ist der göttliche Heilsplan. Die Plätze im Himmelreich sollen alle voll werden. Gott hat seine Freude an jedem besetzten Platz. Und das ist hier der Hausherr, der im Gleichnis Jesu spricht. Johannes Evangelista Grosne, ein Mann, der schreibt: Das heißt aber nicht, schleppe sie bei den Haaren herbei, denn das ist nicht gebräuchlich. Man prügelt die Leute nicht zum Gastmahl oder zur Hochzeit, sondern es heißt, suche die Menschen zu überreden, zu überzeugen, so viel du nur kannst. Ich finde, das ist die richtige Art. Und dann sage ich auch, wir kennen wir doch alle, wenn jemand nicht will, Conny, was machen wir denn? Dann sagen wir, okay, lassen wir es stehen. Und was machen wir dann weiter? Wir beten für den. Und dann passiert etwas, weil Gott nämlich Einfluss nimmt. Und Gott schickt Jesus.
Ans Herz klopft.
Und er klopft an. Das ist doch die Liebe Gottes, wie es heute geht. Wir stülpen niemand etwas über, aber wir sind hocherfreut. Man muss auch vielleicht eins dazu sagen. Viele Menschen leiden darunter, dass wenn sie jemand von Jesus erzählen, dass er nicht gleich Ja sagt. Solche Menschen kenne ich auch. Die leiden, weil ihre Botschaft nicht angenommen wird. Aber wir müssen doch auch da Geduld haben. Geduld haben, weil der Mensch sich doch entscheiden muss. Das ist etwas völlig Neues. Und wir haben wirklich die Menschen, ich komme gerade drauf, die immer sagen, ach Peter, bemühe dich nicht, ich bekennende Atheist. Die Leute sind mir noch am liebsten. Da ist fetter Boden, auf den ich die Saat werfen kann. Die kennen ja noch nichts. Aber dann gibt es die Menschen, die durch falsche Lehre so beeinflusst sind, dass sie sagen, nein, lass mich in Ruhe, ich habe ja schon mein Heil. Und das suchen sie dann in falscher Lehre, Esoterik, fernöstlich. Und diese Menschen zu kriegen, ist viel schwieriger, sie mit dem einzigen, dreieinigen, lebendigen Gott zu erreichen und ihn, die Wahrheit zu präsentieren. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Und das ist der Weg zum Festmahl. Stimmt's, Conny?
Amen.
Und da wollen wir dabei sein. Halleluja. So, jetzt muss ich mich wieder auf meinen Text mal beziehen, damit wir im Text weitermachen. Ich sage euch, heißt es weiter, dass keiner von den Männern, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken werden. Ah ja, das Abendmahl. Wir haben immer hier wieder die Bezeichnung in einigen Bibeltexten, wo vom Festmahl, vom Mahl, vom fetten Mahl, aber auch vom Abendmahl gesprochen wird. Und deshalb müssen wir immer auch sehen, dass das Abendmahl, nämlich die Gemeinschaft, wo wir ja auch mit Jesus heute im Abendmahl das Essen haben, das Brot brechen, ja auch damit wiederum eine Vorschattung ist, die hier aus diesem Gleichnis hervorkommt. Die Reichen kommen nicht, aber ihre Plätze bleiben frei für andere. Das ist doch auch schon mal eine Sache. Und Jesus hat für jeden einen Platz im Himmel. Jeder bekommt entsprechende Wohnung. Es gibt viele Wohnungen, die Wohnungen sind unterschiedlich. Aber wir haben das auch schon eben zum Ausdruck gebracht. Es kommt doch ganz klar zutage, dass jeder Mensch einen freien Willen hat, sich zu entscheiden. Er muss Ja sagen. Er muss alleine Ja sagen. Und da kannst du reden und tun, solange du willst, wenn er nicht Ja sagt. Und dann geht es nicht. Und da können deine Worte noch so blumig und überzeugend sein. Solange er nicht Ja sagt, kommt er nicht zu diesem Festmahl. Mit diesem Gleichnis rüttelt Jesus ja die Gäste bei dem Mahl, was im Hause des Pharisäers ist, ich habe Vers 1 gelesen, geradezu auf. Und ob sich damals jemand bekehrt hat, was ja eigentlich der Sinn dieses Gleichnisses ist, das wissen wir nicht, das ist nicht geschrieben. Aber das Gleichnis war doch verständlich genug und jeder konnte es erfassen, dass man mit dem Hausherrn Gott meinte und dass der Diener die Boten Gottes sind, also die Propheten und letztlich auch der Messias selbst. Denn mit dem Mahl, das Gottesreich bzw. das ewige Heil, mit den Eingeladenen, die religiösen Führer Israels und mit den Armen, die religiös fernstehenden Gruppen Israels und mit den Landstraßen, letztlich die Heiden, nämlich wir gemeint sind, damals schon. Und zu uns ist das Wort Gottes ja auch gekommen und uns hat es ja erreicht, sonst wären Conny und ich ja keine bekennenden, wiedergeborenen Christen, gell?
Stimmt. Amen.
Amen. Mit anderen Versen wie dieses Gleichnis gibt es viele, die auf die Weltmission hindeuten. Und Jesus sieht jetzt schon Gottes Haus voll werden, indem er von dem Erfolg unter den Heiden damals schon gesprochen hat. Und wenn wir als heutiger Leser dieser Worte überlegen, werden wir selbst dabei sein, wenn das Haus voll wird? Das frage ich jetzt euch. Wir haben uns ja schon entschieden. Andererseits können auch gerade angefochtene Menschen, die heute wirklich unter Druck stehen, hier jetzt die Gelegenheit finden, durch dieses Gleichnis schon jetzt am großen Abendmahl teilzunehmen. Denn es heißt ja in Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ewige Leben haben heißt ja hier, ich bin dann jetzt schon mit einer Einladung zum Festmahl versehen.
Ich habe schon zugesagt.
Ja. Aber überleg mal, es können auch viele jetzt sagen, ich muss noch einen Ochsen kaufen. Ja, die wieder zurückfallen. Und den Menschen wollen wir auch helfen. Das darf nicht passieren. Es sind immer noch Plätze frei. Das ist doch ein ganz starker Trost. Und wir sollen nicht verzagen, denn es ist für alle, die den Ruf annehmen, noch Platz übrig im großen Haus des Vaters.
Amen.
Ermutigend ist das. Dieses Gleichnis gibt uns wirklich Halt und Überzeugungskraft für diejenigen, die mit Menschen reden, die noch am Zögern sind, die noch nicht sicher sind, will ich in das Haus Gottes überhaupt rein, will ich am Festmahl teilnehmen. Es ist doch so einfach und so wunderschön. Und unter der Gnade Gottes zu leben, das ist doch genau das, was wir auch erleben. Und durch diese Gnade haben wir bis heute durchgehalten, Conny. Wir haben ein Jahr lang ein Virus. Wir sind verschont, weil wir Gott darum bitten. Und wir sind unter den Flügeln, wenn wir Psalm 91 lesen, seiner Gnade. Und da wollen wir auch bleiben.
Amen.
Und ich habe noch im Anschluss jetzt an dieses Gleichnis noch einen Bibelvers für euch, der ganz wichtig ist. Und den finden wir in Matthäus 11. Und zwar in den Versen 28 folgende. Ein ganz fantastischer Text.
Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht.
Ja, ich trage gerne die Last. Und wenn man so will, ist doch hier etwas ausgesagt, was gerade für Menschen ist, die trauern, die unter Druck sind, die ja in Not sind. Siehst du noch mehr, was für Menschen sind da angesprochen?
Die geplagt sind, die Leid haben, ja. Die Sorgen haben, ja. Die ganzen Probleme von der Welt, ja. Die auf die Schultern drücken, ja. Gebückt.
Gebückt, ja. Die haben einen Rucksack mit. Ja. Ziegelsteinen drin, das ist ihre Last, die sie tragen. Und Jesus will die Last abnehmen. Versuch doch mal zu überlegen, wenn du Jesus noch nicht kennst, ob du deinen Rucksack nicht abgeben willst. Jesus ist da und seine Last ist leicht. Es ist keine Last, die ich empfinde. Ein Joch ist etwas, was Ochsen gehen im Joch, immer zu zweit. Ein Joch ist etwas, was zwei Tiere verbindet. Und wenn ich mit Jesus im Joch gehe, ist mein Leben leicht wie nie. Ich habe das noch nie so als Joch empfunden. Und dieser Text, der dort beschrieben ist, kann man auch falsch lesen. Mhm. Mit Jesus verbunden zu sein, gibt mir gerade die Leichtigkeit, weil ich weiß, er ist ja immer dabei. Bei all meinen Entscheidungen, die ich treffe, frage ich ihn, ist das richtig? Und er sagt mir, ja, das ist richtig. Und wenn ich das weiß, dann versorgt er mich auch damit. Dann versorgt er mich mit allen Mitteln, die ich dazu brauche, weil er ja den Dienst will. Überleg mal, er ist aufgefahren in den Himmel zu Ostern. Er sitzt zu Rechten Gottes und er hat keine Hände und Füße hier auf Erden. Er hat nur den Heiligen Geist, den er uns schickt, damit wir als seine Hände und Füße tätig werden. Und ich möchte alle einladen, die jetzt sich noch nicht zu dem Gastmahl entschieden haben, seid dabei. Wenn ihr wissen wollt, wie es geht, ich habe die Einladung da. Ich kann sie euch geben. Ruft mich an. Ich spreche mit euch diese Einladung durch. Danke, Jesus. Danke, Vater im Himmel. Danke für dieses Wort, Herr. Lass es in die Herzen der Menschen fallen. Lass sie, die dich noch nicht kennen, angerührt sein davon. Und lass sie jubeln, so wie es in Jesaja 25 steht, zu deinem Festmahl kommen. Danke, Herr. Amen.
Amen.
Wir beten jetzt gemeinsam das Vater unser und zum Schluss segne ich euch. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. Und so segne dich der gütige und der gnädige Gott. Amen. Amen.